Einen schönen guten Abend. Ich darf Sie im Namen der Krebshilfe herzlichst begrüßen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Psychoneuroimmunologie mit dem Untertitel Ein gesunder Umgang mit Stress kann gesundheitsfördernd sein. Und heute wird uns Herr Dr. Markus Hutterer durch dieses Thema führen und uns den Inhalt näher bringen. Und der Ablauf wird eben so sein, dass es zu Beginn ein Impulsreferat geben wird. Dann haben Sie die Möglichkeit, per Chat-Funktion Ihre Fragen zu stellen. Und der Herr Dr. Hutterer und auch ich werden versuchen, diese Fragen so gut es geht zu Ihrer Zufriedenheit zu beantworten. Und im Anschluss, so die letzte Viertelstunde, wäre noch ein interaktiver Teil geplant, wo wir gleich ein bisschen ausprobieren können, wie man gut für sich sorgen kann und sich Gutes tun kann. Und dann darf ich jetzt gleich das Wort an den Herrn Dr. Hutterer übergeben.
Passt das so? Und sonst
ja. Ja, ich selbst darf mir kurz vorstellen, also ich bin Neurologe bei den Barmherzigen Brüdern in Linz und war zuvor an einigen anderen Stellen über Innsbruck, Salzburg, Regensburg ja immer in der Neuroonkologie tätig. Das ist so mein persönlicher Schwerpunkt und bin dann vor einigen Jahren zur Psychoonkologie gekommen. Und das Lustige war, am Ende meines Lehrgangs war der Wunsch meiner Gruppe zur Psychoonkologie und Psychoneurologie etwas zu hören. So ist es eigentlich entstanden und in der Zwischenzeit, in den letzten Jahren, hat sich dieses Thema bei uns wirklich total weiterentwickelt und so einen ganz kurzen Einstieg würde ich Ihnen heute gerne zeigen. Eigentlich ist es fast ein zweitägiges Seminar, was wir jetzt in einer Viertelstunde machen. Also Sie können sich vorstellen, dass das wirklich jetzt nur ein ganz kurzes Eintauchen ist. Ich freue mich aber dann eben auf Ihre Fragen. Wir werden versuchen, die dann quasi im Chat zuerst vorzulesen und diese dann zu beantworten. Psychoneuroimmunologie, ja, das ist ein schwieriger Begriff eigentlich, nicht? Und ich versuche jetzt einmal so ein bisschen, sie da quasi hineinzuführen. Jetzt schauen wir mal, ob wir da weiterkommen. Okay, nächste Slide, genau. Ja, Diagnose Krebs. Das ist natürlich eine ganz spezielle Situation. Und es gibt natürlich viele verschiedene Krebsformen. Aber was eigentlich immer jeder gleich hat, ist das Thema Krankheitsbewältigung. Also wie kann ich mit dieser Erkrankung umgehen lernen, Informationen gewinnen, auch Patientenkompetenz, also was kann ich selbst dazu beitragen, das ist etwas, was natürlich immer im Fokus auch unserer Behandlung besteht. Und ja, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann ist plötzlich alles anders. Das ist so wie das Foto hier. Das ist der Berliner Fernsehturm auf dem Glas. Und wenn man da hinunterschaut, nicht, das ist wirklich wie wenn der Boden einem unter den Füßen weggezogen wird. Plötzlich ist alles anders. Und ja, man hat ein Leben, bekommt plötzlich eine Diagnose. Das heißt, das ist wirklich so ein Sturz aus der normalen Wirklichkeit. Natürlich auch mit verschiedensten Emotionen gekoppelt, wo es, glaube ich, am Anfang einmal so ist, dass überhaupt das Verstehen, das Denken immer ganz, ganz schwierig wird. Also unsere Hirnfunktion verändert sich auch plötzlich. Und das ist nichts anderes wie eine akute Stressreaktion. Es ist plötzlich und unerwartet. Und wir sind ausgebremst und auch unser persönlicher Zeitrahmen, unser Zeitablauf, so wie wir gewohnt sind, ist plötzlich komplett anders. Wir sind in der Klinik, wir durchlaufen diagnostische Felder. Dann kommt irgendwann die Therapie. Und auch Nebenwirkungen natürlich. Und plötzlich ist es eine Situation, mit der ich eigentlich gar nicht gerechnet habe über lange Zeit. Und das, was wir da tun können, ist zu unterstützen. Die Diagnose zu erklären, die Therapien zu erklären, damit auch Sicherheit zu geben und Trittfestigkeit. Was aber sehr wichtig ist, auf der einen Seite den individuellen Patienten sich abzuholen und auf der anderen Seite aber schon auch Gemeinsamkeiten zu betonen, auch Erfahrungen mitzuteilen, denn es trifft ja auch viele andere Patienten ähnlich. Das ist ganz wichtig. Und natürlich Belastungsfaktoren abzuholen. Die können psychisch sein, die können körperlich sein, aber auch sozial sein und da versuchen zu unterstützen. Und die Grundlage ist das sogenannte biopsychosoziale Modell. Das ist so dieser eine Abschnitt, was Sie da jetzt sehen, nicht? Mit links oben. Das ist Bio, das ist der ganze Körper. Das beginnt eigentlich schon bei Molekülen, Zellen und so weiter, die sich da aufbauen. Auch Genetik spielt da eine gewisse Mitrolle. Dann haben wir diesen Psychoteil, der einzelne Patient, dann haben wir das Denken, die Kognition, das Merken, aber auch die Emotion. Und jeder von uns hat natürlich Vorerfahrungen und Denkmuster sich angeeignet. Und die nehme ich natürlich auch mit in eine Erkrankung. Und die werden jetzt gekoppelt plötzlich mit Belastungsfaktoren. Auch psychischen Belastungsfaktoren. Verzweiflung, Hilflosigkeit, Angstgefühl. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich damit umgehen? Und das sind sogenannte Bewältigungsstrategien. Diese Begriffe Resilienz, Coping werde ich nachher dann noch kurz erklären, weil das ist ganz wichtig, denn das sind unsere Elemente und unsere Methoden, wie wir auch die Stressreaktion entsprechend verändern können. Ganz wichtig ist auch natürlich der soziale Aspekt, familiäres, soziales Umfeld, Arbeits-, Wohnverhältnisse, durchaus aber auch ganz wichtig oft die Spiritualität. Und ich habe mir erlaubt, dieses Modell, was ja eigentlich nur diese drei Teile hat, biopsychosozial, um Umweltfaktoren zu ergänzen, weil ich glaube, dass das etwas ist, was wirklich ganz wichtig ist. Ja? Weil das auch Stressfaktoren sind. Denken Sie auf Licht, Lärm, ja, und so weiter. Das sind alles Dinge oder Hilfsmittel, habe ich Zugang dazu oder nicht, was sicherlich im Rahmen dieses Modells ganz wichtig ist. So, ganz kurz zu dem Begriff Psychoneuroimmunologie. Ja, was ist jetzt eigentlich die Psyche? Das ist ein schwieriger Begriff. Bereits im Altertum, in der Antike, hat man sich natürlich schon versucht, ja, ein bisschen das zu definieren. Und ich habe da ein Bild herausgesucht. Das ist ein Mensch im Bett, der gerade verstorben ist, wo quasi ein Engel den Atem aus dem Mund zieht. Und man hat sich das so früher vorgestellt, dass quasi der Atem der Seele entspricht. Ich hole die Seele und ja, der Engel holt die und dann quasi am Weg zu Gott. Das war so diese Vorstellung. Und interessant ist ja, die Atmung ist das Erste bei der Geburt, was wir tun, der Initialschrei. Und auch das Letzte. Und das war so zu diesem Zeitpunkt schon Seele, Atem, wir würden jetzt sagen auch vegetative Funktionen, die da mitspielen. Diesen Slide da finde ich total spannend, weil das ist eigentlich ein Foto aus dem Religionsunterricht einer Schule. Und die Aufgabe war zu definieren, ja, was ist für euch die Seele? Ich hole da gerade mal so ein paar Begriffe raus. Ohne Seele keine Gefühle. Die Seele ist in uns von Mensch zu Mensch unterschieden. Die Seele bin ich. Die Seele kann man verletzen. Die Verletzung bleibt für immer. Die Seele lebt nach dem Tod weiter bei Gott. Die Seele ist überall. Ohne die Seele kann man nicht überleben und die Seele kann man nicht sehen. Die Seele ist ein Glückshormon. Die Seele kann auch traurig sein. Depression. Das ist total spannend, oder? Was Kinder so oder junge Menschen so denken. Genau das ist es nämlich auch im Endeffekt. Und neurobiologisch hat man natürlich schon versucht, auch das so ein bisschen zu definieren. Ja, also man versucht heutzutage irgendwo alles zu definieren, was bedeutet das jetzt nicht. Und so dieses Seelische oder wie wir jetzt sagen, das Psychische, wären zum Beispiel alle bewussten kognitiven Leistungen. Was heißt das? Das Denken, das Konzentrieren, das Merken, Erinnern, Planen, ja, das sind kognitive Leistungen. Oder auch emotionale Zustände. Freude, Glück, aber auch Ärger, Furcht, Ekel etc. Und die Stimmung, die im Hintergrund ist, ja, die quasi das Erleben bahnen, ob ich sehr gut gelaunt bin oder eher nicht gut gelaunt bin, ängstlich, depressiv bin und so weiter, das wäre die Stimmung quasi im Hintergrund. Und was überhaupt noch nicht geklärt ist, wir haben ja sehr viele unbewusste Vorgänge, ob das eigentlich zum Psychischen, zum Seelischen dazugehört. Das haben die Neuropsychologen im Wesentlichen noch gar nicht geklärt. Jetzt können wir sich natürlich die Frage stellen, ja, wo im Gehirn sitzt denn unsere Seele? Und wenn man sich so jetzt ein bisschen die Neurobiologie anschaut, dann sehen Sie, dass wir da, das ist so ein Blick quasi auf unser Hirn von der Seite, da einen Vorderlappen haben. Das ist das, was ich da so gelb eingeringelt habe. Und das ist so quasi der Blick von der, auf die Innenseite des Gehirns. Und Sie sehen schon, diese Areale, das haben einen Grund, warum die so eingeteilt sind. Das ist etwas, wo man verschiedenste Hirnfunktionen auch definieren kann. Zum Beispiel Ziele zu haben, Planung und diese Planung dann auch umzusetzen. Das Gedächtnis spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Aber auch soziales und emotionale Kontrolle. Wie verhalte ich mich mit meinen Emotionen im Umgang mit meinen Menschen? Emotionsregulation. Was auch sehr spannend ist, die Metakognition. Metakognition bedeutet die Fähigkeit, das, was ich denke, auch zu reflektieren und vielleicht meine Entscheidung zu hinterfragen und zu ändern. Aber auch Motivation und Belohnungssysteme haben da eine ganz wichtige Mitrolle. Und der zweite Teil ist der hintere Teil da, Sie sehen das da ganz oben. Ja. Okay, da haben wir einen Teil im sogenannten Parietallappen. Und dort landen ganz, ganz viele Informationen aus unseren Sinnen, aber auch aus dem Körperinneren, die dann miteinander verknüpft werden. Diese Information braucht man auch dann, um zum Beispiel Bewegungen zu planen, Bewegung zu erlernen oder auch Aufmerksamkeit zu entwickeln. Ja, und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wo sitzt unser Selbst? Und wenn Sie da auf diesen roten Bereich schauen, Also wo sind wir im Gehirn quasi lokalisiert als Mensch? Dann ist das der Ort, wo der Speicher von uns selbst sitzt. Also was bin ich für ein Mensch, was mag ich vielleicht nicht. Aber auch Mentalisierung, ja, ist etwas, was ganz ein wichtiger Aspekt ist. Und dann der grüne Bereich drüber, das ist der innere Selbstbeobachter. Ja? Das heißt also, was haben wir für Positionen, moralisch, ethisch, aus unserem Gedächtnis, aus unseren Erfahrungen heraus. Aber wir sind immer auch in der Lage, die umzubauen und zu lernen. Das ist ganz wichtig. Perspektivenwechsel, auch häufig in der Therapie. Ja? Ich denke immer negativ, jetzt möchte ich aber das Positive in eine neue Perspektive bringen. Das passiert genau dort. Und dann gibt es einen Bereich im Gehirn, da ganz unten drinnen, eigentlich ganz unscheinbar, deswegen habe ich das da herauskopiert, ja, das da, was da so grün ist, das ist der sogenannte Hypothalamus und da unten sitzt die Hirnanhangsdrüse, ja, die Hypophyse. Und das ist sehr spannend, weil gleich daneben ist die sogenannte Amygdala, Amygdala ist Emotion, Hippocampus, das ist dieser Teil da, da haben wir Gedächtnis und Lernen. Und diese Dinge spielen ganz eng zusammen. Und vor allem dieser Hypothalamus da, der grüne Anteil, das wäre da jetzt, da läuft alles zusammen. Das ist eigentlich Psychoneurologie. Das heißt, alle diese Dinge, die von uns, von der Psyche, vom Hirn kommen und dann umgesetzt werden in Hormonantworten eben über die Hypophyse oder auch unser Nervensystem, unseren Sympathikus, Parasympathikus zu steuern, das ist das Hauptzentrum. Dort läuft alles zusammen. Und jetzt haben wir eigentlich schon drei Begriffe definiert. Psycho, Neuro und eigentlich auch schon die Endokrinologie. Endokrinologie hat alles mit Hormonsystem zu tun. Und das ist unsere Hypophyse. Und unsere Hypophyse wird gesteuert durch Nervenzellen. Die sitzt hier. Also wir haben im Hypothalamus eine Nervenzelle, die gibt Botenstoffe ab, die dann schlussendlich über ein Gefäß in die Hirnanhangsdrüse gehen, wo dann das eigene Steuerungshormon unserer Organe produziert wird. Zum Beispiel, Sie kennen das sicher von der Schilddrüse, dieses TSH, was im Labor immer bestimmt wird, das wird genau da produziert, geht in den Blutkreislauf und wirkt an der Schilddrüse und die Schilddrüse wiederum produziert dann die Schilddrüsenhormone. Und diese Hormone werden dann wieder rückgekoppelt ins Hirn. Also wir haben einen Regelkreis. Und der Mensch ist immer ein Regelkreis und muss im Gleichgewicht sein. Wenn es nicht funktioniert, dann werden wir krank. Und das Gleiche gilt auch für unser Immunsystem. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, wo beginnt eigentlich unser Immunsystem? Wenn Sie etwas sehen, was zum Essen, was nicht sehr appetitlich ausschaut oder vielleicht sogar verdorben ist, würden Sie das essen? Nein. Nicht. Genau. Das heißt, wir schützen uns bereits, nur durch diese Reaktion. Das ist also eigentlich schon der Beginn unseres Immunsystems, indem wir unser Verhalten anpassen, dass wir nicht krank werden. Ja? Oder Covid-Maske und so. Wir verhalten uns mit Schutz, damit wir uns nicht anstecken. Das ist eigentlich schon der Beginn unseres Immunsystems. Dann haben wir natürlich unsere Haut. Ja? Unsere Haut schützt unseren Körper. Das ist diese äußerste Schicht. Ja? Wir haben aber auch Schweiß, zum Beispiel, was uns verändert. Reflexe, Verhalten etc. Und wenn das nicht gelingt, wenn wir sie verletzen, ja, und diese Haut durchbrochen wird, dann wartet bereits das sogenannte angeborene Immunsystem. Da kommen dann Zellen, die räumen dann den Schaden weg, beziehungsweise leiten bereits die Wundheilung ein. Und so schützen wir uns. Und dann das angeborene, gekoppelt mit dem erworbenen Immunsystem. Sodass schlussendlich Erkennung, Abwehrreaktion im Vordergrund steht. Und wenn man sich da jetzt diese Zellen so anschaut, das sind sogenannte Makrophagen, die essen Keime und präsentieren das einer Zelle, der sogenannte T-Lymphozyt. Und diese Zelle vermittelt wiederum, dass andere Immunzellen die befallene Körperzelle erkennen und kaputt machen. Das ist die angeborene zelluläre Abwehr. Und gleichzeitig haben wir unsere humorale Antwehr. Mit Covid haben wir immer unsere Antikörper, nicht? Oder die Impfung macht es. Und das wird vermittelt wiederum durch T-Lymphozyten, das ist die gleiche Zelle, zu B-Lymphozyten, wo dann schlussendlich unsere Antikörper produziert werden. Das heißt, wir unterscheiden zelluläre Immunabwehr und humorale Immunabwehr. Und das Tolle ist, dass unsere humorale Immunabwehr auch ein Gedächtnis ausbilden kann. Und was jetzt entscheidend ist, auch im Hinblick auf die Stressreaktion, ist, dass diese zelluläre Immunabwehr und diese humorale Immunabwehr wieder in einem Gleichgewicht sein muss. Und wenn das nicht gelingt, dann kann es passieren, dass ich krank werde. Wenn Sie einen Infekt haben, was tun Sie?
Ausruhen.
Ausruhen, ins Bett legen, oder? Mhm, hinlegen. Das heißt also, unser Immunsystem sagt unserem Gehirn,
Gib Ruhe.
Gib Ruhe. Das heißt also, Immunzellen, die aktiviert sind, machen über Botenstoffe im Hirn eine Verhaltensänderung. Wir haben jetzt erst gelernt, da ist unser Selbst, da sind unsere Entscheidungen, oder? Mhm. Das heißt, wir haben eine direkte Rückkopplung und wir haben auch gelernt, oder Amygdala, das ist unsere Emotion, wir fühlen uns nicht gut. Nicht? Und gleichzeitig wissen wir, okay, Hormone steuern wiederum einen Großteil unserer Immunzellen. Und das ist Psychoneuroendokrinoimmunologie. Das heißt also, wir haben eine gemeinsame Sprache. Man kann das nicht mehr trennen. Das ist kein Lehrbuch, wo man lernt Hormone, Immunsystem, Psyche, Hirn. Das gilt plötzlich nicht mehr so in der Form, sondern wir haben ein System und diese Systeme sprechen miteinander. Und das versteht man unter Psychoneuroimmunologie. Ja, und da taucht schon etwas auf, nämlich Stress und Trauma. Das ist die Frage, was passiert, wenn wir gestresst sind? Wie verhält sich dieses System? Ja, was ist ein Stress? Stress heißt eigentlich, wenn man eine Belastung, Anstrengung, Ärgernisse, also Umwelteinflüsse und der Körper, die Seele, unser Sozialsystem reagiert. Das heißt, eine Person ist seelisch und auch körperlich unter Druck. Das Tolle ist, wir haben auch ein Gegensystem, nämlich die sogenannte Resilienz, Widerstandsfähigkeit, psychische Widerstandskraft. Das ist die Gegenkraft zu Stress. Und wenn wir es onkologisch denken, dann können wir da hinschauen, weil die Resilienz ist änderbar. Ist auch lernbar bis zu einem gewissen Grad. Okay? Wichtig ist auch, körperliche und seelische Reaktionen auf eine schlechte Nachricht sind normal. Das ist normal. Ist noch nichts Pathologisches. Es ist nur die Frage, wie kann ich damit umgehen? Und das ist jetzt der Begriff Coping. Wie bewältige ich diese Situation? Und da können wir unterstützen. Und wir sehen da wieder, wir brauchen ein Gleichgewicht. Und wenn dieses Gleichgewicht außer Tritt gerät, geht es nicht mehr. Hier ein Beispiel. Tiger jagt Antilope. Was wird die Antilope machen?
Laufen,
weil die will nicht gefressen werden. Kämpfen ist schwierig. Genau, weil da müssen wir uns entscheiden. Das trifft uns auch. Entweder wir laufen oder wir kämpfen. Und diese Antilope ist zuerst einmal in einer Alarmreaktion, eine kurze Schockphase, die verharrt plötzlich. Bei Menschen schätzt man ungefähr so 30 Sekunden. Und dann kommt sie in eine Gegenschockphase, das ist dieser Zweig dann nach oben. Und da werden bereits jetzt unser Immunsystem, unser Hormonsystem, unser Nervensystem aktiviert, in Alarmbereitschaft gelegt. Und wenn es die Antilope gelingt, davon zu laufen, also die Situation erfolgreich zu bewältigen, was tut sie dann?
Danach wird sie sich ausrasten.
Perfekt. Wir haben das nicht vorgesprochen, möchte ich mal sagen. Gell? Das ist ganz wichtig. Ja? Genau. Die legt sich hinterm Busch und schläft einmal. Das ist der Punkt. Wenn das nicht gelingt, wenn wir einen Stress so haben, der nicht mehr aufhört, dann passiert das. Das geht eine gewisse Zeit und dann fällt diese Kurve steil nach unten in die Erschöpfungsphase. Okay? Dann sind wir ausgebrannt. Und das Interessante und Wichtige ist, wenn die Zeit sehr schnell ist und ich keine Erholungsphasen habe, passiert das. Das heißt, Erholung gezielt einzubauen, ist total wichtig. Und das sieht man auch da, denn bevor dieser Zusammenbruch, Burnout kommt, verändert sich wieder unser Verhalten. Ganz klassisch, Gereiztheit, wütend, ich hab keine Haut mehr, eine Kleinigkeit genügt und ich explodiere. Ja? Angst, bis hin zur Panik, depressive Symptome können auftreten, auch somatisieren, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Magenschmerzen, was auch immer. Ja? Schlafstörung. Schlaf ist extrem sensitiv. Aber auch Schmerzen können da auftreten, nur durch das. Und das, was wir da haben in dieser Akutphase, ist eben der sogenannte Sympathikus, der uns quasi in Alarmbereitschaft setzt und die sogenannten Katecholamine ausschüttet. Adrenalin. Wir sind voll gepusht. Adrenalin. Ja, das brauchen wir auch, weil sonst können wir nicht flüchten oder kämpfen. Und das verändert natürlich auch wieder das Immunsystem. Und schlussendlich so als Gegenregulator, etwas später, kommt unser Cortisol daher. Das ist ein Hormon, was quasi dem Adrenalin entgegenwirkt. Das ist eine normale Reaktion, auch das Immunsystem. Und das baut sich um. Wenn ich jetzt aber eine chronische Stressreaktion habe, ist die Frage, was passiert jetzt? Und das schaut dann so aus. Entweder ich habe viele Stressoren und keine Pause dazwischen, dann wird dieses Cortisol, was normalerweise sich wieder normalisieren würde, hoch bleiben. Und wir kennen alle, was passiert, wenn wir Steroide schlucken, aus verschiedensten Gründen. Dann wirkt es immunsuppressiv. Es hemmt unser Immunsystem. Das heißt, durch eine anhaltende Stressreaktion kann unser Immunsystem verändert werden und auch gehemmt werden ein Stück weit. Und wenn dann dieser Bruch kommt, dann passiert genau das Gegenteil. Dann hat man zu wenig Cortisol und kann immer stimulieren. Und dann bin ich in dieser Burnout-Phase drin. Und das, was wir da sehen, ist ein Shift, darum habe ich Ihnen das zuerst gezeigt, diese T-Helferzelle von TH1 zu TH2. Plötzlich ist die zelluläre Immunantwort gehemmt und die humorale Immunantwort gesteigert. Wir sind nicht mehr im Gleichgewicht. Das ist die Folge einer anhaltenden Stressreaktion. Und der Klassiker ist tatsächlich depressiv-ängstliche Symptome zum Beispiel. Aber man weiß auch allergische Reaktionen und so weiter. Oder die Wundheilung ist etwas verlangsamt. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber das kann man messen. Die Wundheilung ist in dieser Situation verlangsamt. Und das ist so die Grundlage quasi auch der Psychoneuroimmunologie, dass eben diese Wahrnehmung von Bedrohung, wenn ich die so als Bedrohung wahrnehme, ob es jetzt da ist oder nicht, ist gar nicht so relevant, aber ich nehme diese Bedrohung wahr, dann hat der Körper, das ist einfach in den Genen so angelegt, diese Stressreaktion zur Folge. Heißt aber umgekehrt, ich kann das steuern, Perspektivenwechsel. Das ist der Knackpunkt. Wenn ich jetzt Sport mache, ist das eigentlich auch eine Stressreaktion. Das ist dieser akute, positive Stress. Und alleine diese Reaktion führt dazu, dass ich meine Immunzellen aktivieren kann, die dann in Tumorzellen auch oder in Tumorgewebe einwandern können und Tumorzellen attackieren. Ja? Indem dieser Mechanismus quasi zuerst angeregt wird und dann gegenreguliert wird. Das heißt, alleine körperliche Bewegung hat dann immens positiven Einfluss auf mein Immunsystem. Ja, das wäre so jetzt einmal der erste Einführungsteil, damit man mal so ein paar Begriffe definiert hat. Sie sehen jetzt auf der linken Seite viele verschiedene Aspekte. Das sind nur Gedankenanregungen, das werden wir jetzt nicht so durchgehen, sondern der nächste Schritt wäre, darf ich vorschlagen, dass wir vielleicht auf Fragen mal schauen. Und ich würde dann einfach, je nachdem wie die Fragen kommen, diese Aspekte, die so auf der linken Seite da stehen, ein bisschen aufgreifen.
Fragen zu stellen, die jetzt live beantwortet werden. Ansonsten würde ich jetzt ein bisschen was erzählen. Mhm. Wir haben uns ja im Team, im Beratungsteam auch vorher Gedanken gemacht, wie Patienten das oft erleben. Mhm. Ich habe zu Beginn auch vergessen, mich vorzustellen. Monika Hartl, ich bin Beratungsstellenleiterin der Krebshilfe Oberösterreich und wir haben hier eben die Beratungsgespräche für Patientinnen, für Angehörige. Wir erleben in der Beratung das sehr oft, zu Beginn einer Diagnose, dass die Schuldfrage auftaucht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder manche kommen auch schon und sagen, ich weiß genau, warum ich krank geworden bin. Also das ist einmal so zu Beginn. Mhm. Heute hatte ich gerade ein Gespräch, mein Erstgespräch mit einer Patientin, die hat jetzt die Therapie abgeschlossen, es geht ihr gut, sie ist krebsfrei, sie ist dabei, sich zu erholen. Und sie ist auch geplagt von Ängsten, was sie jetzt alles falsch machen könnte oder eben nicht richtig macht. Das fängt an mit, bewege ich mich genug? Ich schlafe nicht 7 Stunden in der Nacht? Ernähre ich mich so, wie es empfohlen ist? Und sie sagt, sie hat fast schon einen Stress, alles, was sie glaubt, richtig machen zu müssen, unterzubringen. Was steckt jetzt eine Menge drin. Da steckt eine Menge drinnen, genau. Aber das hören wir ja, immer absolut. In der Beratung.
Genau so ist es. Nur mal zum Kapitulieren. Wie kommt eine Stressreaktion zustande? Das kann psychisch, körperlich, sozial sein. Das heißt, wenn ich mir so hohe Ziele schon setze, ja, die erreichen zu müssen, manchmal auch dann nicht erreiche, was mich ja dann wieder zurückhält, ist eigentlich schon eine kleine Stressreaktion. Ich glaube, es ist viel besser, so ein bisschen ins Jetzt hineinzugehen, zu schauen, was macht mir Spaß, ohne Druck, und das sich abzuholen. Sport. Was habe ich für Sport vorher gemacht? Was kann ich vielleicht Neues lernen? Bin ich neugierig? Wunderbar. Gut ist, wenn man sich bewegt. Das wissen wir. Das funktioniert super gut und verändert tatsächlich auch im Körper alle diese Kreise, die ich gerade gezeichnet habe. Es muss aber Spaß machen. Genau. Also es ist ähnlich bei der Ernährung. Ernährung hat sehr viel auch mit Sinn zu tun. Mhm. Das heißt, wenn man das gut schmeckt, wow, die positive Emotion, die ich damit erlebe, das wäre jetzt so ein Resilienzfaktor. Ja? Der quasi diesen Stress, den verschiedene andere Aspekte mit sich bringen, sofort auch wieder reduzieren. Stress per se ist ja nicht schlimm. Es darf nur nicht anhaltend sein. Und ich muss wissen, wie kann ich damit umgehen, auch lernen.
Genau.
Das ist wichtig. Ja? Und das ist eine ganz physiologische Reaktion. Ohne dem könnte man gar nicht leben. Das schützt uns ja. Ja? Aber wenn ich keine Pausen mehr habe, oder eben zum Beispiel sehr hohe Ziele, die ich immer noch hinke und nie reiche, dann ist das natürlich schon in gewisser Weise ein kleiner Stressfaktor. Aber die Schuldfrage, ganz wichtig. Nur weil ich ein bestimmtes Verhalten vorher vielleicht gehabt habe, was mich gestresst hat, das ist sicherlich nicht die Ursache einer Tumorerkrankung. Ja? Das ist ganz wichtig, dass man das nochmal formuliert. Der Körper ist viel zu komplex. Da gibt es ganz viele Faktoren, die da mit hineinspielen. Aber eine Stressreaktion alleine, ja, würde keine Tumorerkrankung jetzt in dem Sinn quasi auslösen können. Das ist ganz wichtig. Das heißt, kurz gesagt, die Frage, habe ich was falsch gemacht, kann man eigentlich klar mit Nein beantworten. Genau. Heißt aber nicht, weil auch eine Erkrankung ist ja eine Situation, eine neue Situation, wo ich auch ein Stück weit auf mein Leben zurückblicke, oder? Mit dem Aspekt, was könnte ich jetzt in der Zukunft ändern? Perspektivenwechsel. Ja? Was kann man bauen? Und das ist genau dieser Aspekt, der dann mir wieder in ein, man sagt auch, ressourcenorientierte Struktur, Tagesstruktur und so weiter hineinbringt, wo ich bewusst auch meine Pausen einbaue. Wenn wir zuerst auch gesprochen haben über Lesen oder Musik und Fernsehen oder Handy, ja, Vorsicht, ja. Also wenn ich immer geistig aktiv bin, auch wenn ich mich vielleicht nur berieseln lasse, hat es schon einen gewissen Erholungscharakter, aber da gibt es auch verschiedene Aspekte. Ja? Also wenn ich mich wirklich ein bisschen zurückziehe, entspanne, achtsam bin, wie es so schön heißt, ja, dann ist die Effektivität der Erholung viel besser ausgeprägt, als wenn ich gedanklich wieder woanders bin. Also ich muss schon, wir haben es jetzt gesehen, dieses Selbst da vorne im Hirn, was da drin steckt, das kann ich auch gezielt ansprechen und trainieren und das ist wichtig. Ja?
Wir erleben das ja in der Beratung sehr oft, das, was Sie jetzt beschrieben haben, dass eine Art Bilanz gezogen wird nach einer Diagnose, wenn jetzt einmal der ärgste Schock vorbei ist.
Genau.
Und dass manche ja auch einiges verändern, nicht alle. Manche sagen, es hat vorher super gepasst, ich mache genauso weiter, wenn ich wieder fit bin. Genau. Aber es gibt schon, mir fällt jetzt ein ehemaliger Patient ein, der gesagt hat, ich habe genug Karriere gemacht, es reicht jetzt, ich möchte mehr Zeit haben. Ich habe so wenig Zeit gehabt, ich habe meine Tochter eigentlich nur am Wochenende gesehen. Das möchte ich nicht mehr. Ja.
Genau.
Oder ich kenne eine Patientin, die hat sich dann mit Mitte 40 umschulen lassen, weil sie gesagt hat, sie weiß, sie kann jetzt nicht mehr in ihren Beruf zurück. Sie hat die Kraft nicht mehr, sie spürt das gut.
Yeah.
Und das ist ja eigentlich schon eine Phase, wo man ins Tun kommt.
Genau.
Und das ist ja, also da sind die schon sehr lösungsorientiert, schauen schon auf ihre Ressourcen, schauen, was passt. Aber es gibt halt immer wieder Betroffene, die eine Zeit brauchen, um dahin zu kommen, wirklich hineinzuspüren, wer und was tut mir im Moment gut, wer und was nicht. Und sind so damit beschäftigt, auf diese Empfehlungen von außen zu achten oder was man halt in Büchern liest, in sogenannten Ratgebern.
Mhm.
Und die haben eben wirklich an Stress, das alles einzuhalten.
Absolut.
Ich habe Ihnen das heute heute schon vorgelesen von einem Patienten oder einer Patientin, die gesagt hat, ich fange an mit Meditation, ich mache meinen Smoothie in der Früh, ich am besten mit Waldkräutern, Wiesenkräutern, ich bewege mich, ich koche gesund, am Nachmittag wieder eine Entspannungsübung und am Abend noch einmal eine Runde. Ich habe keinen Platz mehr für mein Leben.
Genau.
Und da ist es eben auch wichtig dann, das versuchen auch wir in der Beratung, den Druck rauszunehmen und zu sagen, man darf sie adaptieren, sodass es ins eigene Leben im Moment gut reinpasst.
Genau.
Aber das ist das, was wir eigentlich tagtäglich in der Beratung mitkriegen. Ne?
Genau.
Und auch eben dann wieder die Angst, jetzt bin ich zwar gesund, aber der Krebs könnte wieder kommen. ich muss alles richtig machen.
Genau.
Was ist richtig machen? Ne? Genau. Das, was für mich passt letztendlich. Das ja. Und das ist ja die Aufgabe von uns Beratern in der Krebshilfe, dass wir da versuchen zu unterstützen und falls da ein Fenster ganz, ganz fest verschlossen ist, zu helfen, dieses Fenster wieder zu öffnen. Ne?
Genau.
Aber es ist nicht immer so einfach und ich verstehe das schon, weil eine Krebserkrankung stellt halt das Leben wirklich auf den Kopf und löst ganz viel Ängste, Sorgen aus und wird als Bedrohung erlebt und macht den meisten so die Endlichkeit bewusst. Und das ist nicht einfach.
Genau, das haben wir jetzt beim Zeitaspekt. Nicht? Genau.
Ja.
So ist es. Ja, sehr spannend. Ja. Es sind ja so viele Effekte. Nicht? Und es ist ja oft einmal, so erlebe ich das, auch ein Vertrauensaspekt. Das Vertrauen in den eigenen Körper ein Stück
weit. Absolut.
Ja. Und das wieder zurückzubekommen, das ist etwas, was oft ganz wichtig ist. Ja. Und ja, also Sie haben schon von der Frau alles so schön aufgezählt jetzt. Und das ist so wichtig, dass man dieses Individuelle, ja, was macht, was ist für mich gut? Manchmal auch das Abgrenzen, das tut man nicht gut, da ist Stopp. Ja. Das zu lernen, das macht sie so leicht an. Aber das ist es gar nicht.
Nein, es ist, also ich sage das auch oft in der Beratung, ich bin ja Psychologin und ich sage oft, es spricht sich so leicht und Psychologie und diese sogenannten Ratschläge sind so leicht ausgesprochen. Genau. Das Umsetzen ist ganz, ganz schwierig und ist im Grunde ein lebenslanger Prozess und gerade am Anfang oft Schwerstarbeit.
Genau.
Aber man kann die Perspektive verändern, man kann immer wieder schauen, was ist trotzdem und obwohl möglich. Was mir oft auffällt in Gesprächen, Sie haben mir das heute so schön erklärt, wenn es einen Stressor gibt, ne, was Stress auslösen kann, wie wir reagieren. Und oft genügt es ja nur an den Stressor zu denken. Also ich gebe jetzt ein Beispiel, jemand, der Spinnenangst hat, braucht nur an eine Spinne denken, ne, die muss gar nicht da sein.
Genau.
Und Patienten haben manchmal, warum auch immer, das Krankenhaus als Stressor.
Mhm.
Also allein der Gedanke, dass ich da wieder reingehen muss, wieder diese Gerüche wahrnehme, durch diese Gänge gehen muss, also je nachdem mit welchen Sinnen, was so eher bei mir ausgeprägt ist, die kriegen vorher schon so einen Stress, wo ich mir manchmal denke, ich versuche dann immer das zu drehen und zu sagen, aber dort wurde ihnen ja geholfen und dort sind sie behandelt worden. Mhm. Aber es ist halt sehr viel Negatives erlebt worden im Sinn von körperlichen Nebenwirkungen, Schmerzen, wie auch immer, Übelkeit. Und das sitzt fest. Ne? Und das ist auch was. Was raten Sie da Patienten? Mhm. Wie kann ich das Bild ändern?
Mhm. Spannend. Das ist dieser, also jetzt haben wir es ausgeblendet, aber das ist dieser Bereich, wo es um Sinne und Wahrnehmung geht.
Ja.
Ja? Positiv wie negativ. Und unsere Sinne sind extrem mächtig. Und Sie haben jetzt zum Beispiel den Geruch angesprochen.
Mhm.
Der Geruch ist der einzige Sinn, der direkt in unser sogenanntes limbisches System geht, also wo unser Gedächtnis und auch unsere Emotion sitzt. Alle anderen Sinne werden über den Thalamus ein bisschen vorgefiltert. Und der Geruch, auch im sozialen Kontakt, ich kann dich nicht riechen, ist total wichtig. Das ist übrigens auch bei Patienten, wenn man Chemotherapie oder ein Antibiotikum bekommt, dann verändern sich die Bakterien auch auf der Haut, zum Beispiel auch im Achselbereich. Wir kennen das vom Mikrobiom im Darm. Das Gleiche gibt es quasi auch auf der Haut. Und diese Bakterien sind ganz wichtig für den Körpergeruch. Und dann sagt der Partner, wow, irgendwie riechst du anders. Das bist nicht mehr du. Diese Sinne machen ganz viel. Und so ist es auch. Ja? Also unser soziales Miteinander und Geruch ist ganz wichtig. Genauso das Sehen, Erlebnisse damit zu koppeln. Nicht? Unser Hirn koppelt ja immer ein Ereignis mit Emotion. Wenn man auf die Schule denkt, wie lerne ich es am besten? Indem es mit Emotion koppelt. Und gerade das Krankenhaus ist natürlich Diagnosemitteilung, Therapie, Nebenwirkungen, verschiedenste Erlebnisse, die eben nicht so fein waren. Also verbinde ich das mit dem Krankenhaus. Und das ist gar nicht so einfach, dass man das wieder herausbekommt, muss ich gestehen. Ja?
Ja.
Ich glaube, was sehr wichtig ist, dass man es anspricht.
Mhm.
Weil dann kann man auch darauf reagieren.
Mhm.
Ein Beispiel, ich weiß von einer Strahlentherapie, die arbeitet mit Musik und Licht. Das ist eng. Ja?
Mhm.
Das heißt, die kann über die Sinne beruhigend einwirken und das ändern. Sehr spannend. Und dann kommt diese Konditionierung, die ich mit vielleicht Maske oder wie auch immer assoziiere, relativiert sie dann ein bisschen. Ja?
Mhm.
Also es gibt schon Möglichkeiten, dass man da arbeitet. Die Bewusstseinsmachung und das Ansprechen, glaube ich, ist der erste wichtige Schritt, weil das ist dann auch die Voraussetzung, dass man diese Eindrücke durch die Bewusstseinsmachung auch versucht, auch wieder ein bisschen zu relativieren, manchmal einzuordnen und damit umgehen zu lernen.
Ja. Es sind Fragen aufgetaucht. Mhm. Okay, wir schauen.
Müssen wir gerade rauf. Mhm. Vielleicht können wir es größer machen. Okay.
So. Genau.
Gut, Moment. Müssen wir gerade rauf scrollen. Genau, also, vielleicht lese ich es kurz vor, weil es wäre dann Ihre Antwort. Gerade gefragt, hallo, hat jeder Patient einen Zugang zur Krebsberatung? Beziehungsweise, wie kommen die Patienten zu dieser Beratung?
Genau, also bei uns, bei der Krebshilfe, sind alle Patientinnen herzlich willkommen. Einfach bei uns anrufen, Sie finden die Telefonnummer auf der Homepage, beziehungsweise werden wir am Schluss noch eine Folie einblenden mit den Kontaktdaten. Und die Beratungen bei uns sind, also unser gesamtes Beratungsangebot, alle Gruppenangebote, alles, was wir machen, ist für Betroffene kostenfrei. Und wenn ich sage Betroffene, meine ich eben die Patientinnen, aber natürlich auch deren Angehörige, die ja auch oft in der Not sind nach einer Diagnose.
So, das ist eine lange Frage. Mhm. Genau, so. Fragt, hallo, schönen Abend. Habe OB und Chemo gerade hinter mir, Reha vor mir, sehr gut. Für den Einstieg in die Arbeit aber noch körperlich und geistig nicht möglich, volle Stundenanzahl zu arbeiten. AMS gibt es gar nur ein System und im öffentlichen Dienst kein Einstiegsmodell. Ja. Welche Möglichkeiten von ärztlicher Sicht oder in Kombination mit Krebshilfe gibt es, um nicht wieder in ein selbes Muster zu fallen? Was wird in so einer Situation empfohlen, wenn man vielleicht nur ein paar Stunden wieder arbeiten kann, ohne Angst zu haben, zu viele Stunden könnten ein Auslöser sein. Da haben wir beide Aspekte jetzt ein bisschen drinnen. Ich würde vielleicht einmal mit dem Klinischen anfangen. Mhm. Da stecken jetzt ein paar Sachen drinnen. Einerseits die Müdigkeit, aber auch die Kraft, arbeiten zu können. Oft ist es auch das Denken, das Merken, auch bestimmte Dinge, die für uns selbstverständlich waren, wieder umzusetzen. Und ich merke, boah, ich muss ganz viel Energie aufwenden, um meine gewohnte Arbeit umzusetzen. Das macht mich sehr schnell müde. Ich schaffe das gar nicht mehr so. Das ist etwas, was sehr häufig auftritt. Vor allem auch durch Chemotherapie und auch andere Maßnahmen. Das nennt man, also das ist eine Auswirkung quasi der Erkrankung manchmal selbst, aber auch der Therapien auf unsere Hirnfunktionen. Und das ist wichtig, dass man weiß, dass das gibt. Das kommt häufig vor und entsprechend auch das quasi mit berücksichtigt. Tatsächlich langsam steigern, trainiert. Es gibt auch kognitive Trainings, also wo man das wieder trainieren kann. Das Training auch unseres Hirns ist ganz wichtig, dass man dann quasi wieder in den Arbeitsprozess einsteigen kann. Das ist wichtig. Etwas, was sehr häufig vorkommt. Stress verstärkt es. Ja? Weil unsere kognitiven Funktionen damit natürlich wieder ein Stück weit verlangsamt werden. Okay? Ja, diese Modelle finde ich sind total wichtig. Die Reha, die da angesprochen worden ist, ist auch sehr wichtig. Denn diese Reha funktioniert so, dass einerseits die Tumorerkrankung, aber auch viele Symptome im Vordergrund stehen. Das können verschiedenste sein. Es kann das Gehirn sein, es können die Nerven sein, es kann Übelkeit sein, was auch immer. Und das, glaube ich, ist eine gute Voraussetzung, damit man nachher wieder recht gut in diesen Arbeitsprozess einsteigen kann. Da gibt es zwei Modelle, einerseits die ambulante Rehabilitation und auch die stationäre Rehabilitation. Wir haben das Glück da in Linz, dass wir auch eine ambulante Reha haben, onkologische Reha in der Herrenstraße. Ich schicke da ganz viele Patienten auch hin, in beides, stationäre, genauso. Das ist die Grundlage. Und wenn man da auch ins Tun kommt und alles angeschaut wird, ja, und dann ist es wichtiger, denke ich auch, dass man versucht mit dem Arbeitgeber wirklich das auch nochmal zu schildern, und Modelle zu finden, dass man tatsächlich schrittweise mit entsprechenden Pausen, wie wir zuerst gelernt haben, auch wieder in den Arbeitsprozess hineinkommt. Da kommt dann oft das Thema, naja, wie sage ich es meinen Kollegen? Die müssen mir ja kompensieren und so. Ja? Und ich habe die Erfahrung gemacht, umso offener man auch mit dem Kollegenkreis das bespricht und auch erklärt, weil alles, was ich nicht verstehe, ja, ist immer die Frage, was ist jetzt los? Ja? Warum kann der das nicht? Also wenn ich das verstehe, dann kann es natürlich auch sehr, sehr hilfreich sein, wieder in diesen Arbeitsprozess sich einzugliedern. Würde mich interessieren, welche Erfahrungen Sie da gemacht haben, weil dieser Weg zurück ist natürlich schon ein sehr wichtiger.
Der Weg zurück ist auch sehr wichtiger und oft sehr schwieriger. Und das ist ein Zeitpunkt, wo sehr viele Betroffene sich bei uns melden, wenn so die Behandlungen abgeschlossen sind und so der Alltag wieder funktionieren soll und die dann draufkommen, das ist nicht mehr so wie vorher. Ne? Und das ist ja auch ganz nachvollziehbar. Also ganz toll, dass eine Reha schon geplant ist. Das finde ich ganz wichtig, wo man, ich sage, oft so ein bisschen aufgepäppelt wird, körperlich, aber auch psychisch. Und wenn man zurück in die Arbeit geht und bei dem Fragesteller ist anscheinend eine Wiedereingliederungsteilzeit nicht möglich, das geht ja nicht bei allen Krankenkassen, also empfehlen wir auch immer, dass man das direkt anspricht mit dem Arbeitgeber, sich selbst nicht unter Druck setzt, nicht erwartet, dass man genauso viel Leistung erbringt wie vor der Erkrankung, sondern ich bin anders als vorher, bitte nicht vergleichen, das macht ja auch wieder Stress. Ja. Früher habe ich alles mit links gemacht und nebenbei noch und noch, sondern dass ich so viel mache, wie ich kann und so gut ich kann. Man kann, wenn die Wiedereingliederungsteilzeit nicht möglich ist, vielleicht den Urlaub, der sich angesammelt hat im Krankenstand, tageweise, manchmal auch stundenweise abbauen. Das machen immer wieder Betroffene. Man kann sich zum Beispiel, mir fällt jetzt ein Patient ein, der hat sich immer den Mittwoch freigenommen und die Woche geteilt und das war sein Erholungstag, der Tag, wo er gemacht hat, wozu er Lust hatte, um wieder aufzutanken. Mhm. Und das hat er so lange gemacht, bis sein Urlaub, sein Alter abgebaut war. Das geht natürlich immer nur, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Wenn man am Arbeitsplatz wieder ist, das ist etwas, was wir auch gerne zeigen, auch in der Beratung bei uns, es gibt Kurzinterventionen, es gibt ganz kurze Entspannungstechniken, die man immer und überall anwenden kann, das wird nicht einmal wer merken und das ist wirklich, wirklich sehr hilfreich, dass man das am Anfang regelmäßig macht, also die Pausen, die Auszeiten und unser Körper, unser Hirn, unsere Psyche kann sich in dieser Zeit wieder erholen. Also, dass man da ganz achtsam ist, um gut im Balance zu bleiben. Und das ist auch Aufgabe bei uns in der Beratung, dass wir da auch so Techniken gerne zeigen und miteinander üben.
Genau, perfekt, danke. Das ist diese Pause. Genau. Und zwar nur forciert. Genau, so ist es. Ja. Genau, super, ja. Genau. Okay, jetzt haben wir gerade gesehen, dass es am Anfang, da dürften wir über 7 haben, eine Frage nur zum Sport gibt. Das kann man mit darauf
scrollen. Bitte nicht die Namen der Fragestellenden, genau. Entschuldigung, ja. Genau.
So, jetzt muss ich schauen. Welcher und wie viel Sport ermöglicht die Reduzierung von Krebszellen? Mhm. Ja, da gibt es tatsächlich für bestimmte Tumorerkrankungen recht tolle Untersuchungen. Ja, da, und so eine Empfehlung ist, dass man aufgeteilt pro Woche ungefähr so 150 bis 200 Minuten von einer Sportart, die einem wirklich Spaß macht, nicht überfordert. Man muss natürlich mal schauen, wo steht man. Während der Therapie ist das zum Beispiel etwas anderes, klarerweise, als wie noch in der Rekonvaleszenzphase. Dass das tatsächlich ganz tolle Effekte haben kann auf die Immunzellfunktion. Das Wichtigste, glaube ich, ist einfach, es muss Spaß machen.
Ja.
Ja. Und dann ist das ein ganz tolles Tool, was quasi alles unterstützen kann. Nicht nur jetzt Stress, sondern da geht es auch um das Denken, es geht auch manchmal um die Neuropathien, es geht um das allgemeine Fitnessgefühl, ja? Es geht vor allem auch um Fatigue. Fatigue ist ein ausgeprägtes Erschöpfungsgefühl, was ja sehr häufig vorkommt. Da ist tatsächlich die Bewegung ein ganz tolles Instrument, um das besser zu machen. Sie merken schon, alleine durch diese Maßnahme kann man verschiedene Dinge abholen. Ja? Aber das Entscheidende, denke ich, ist immer Spaß machen, nicht überfordern, langsam steigern, ja, wenn man das gerne ein bisschen tun möchte und so ein bisschen, ja. Aber der Körper sagt einem schlussendlich, wo stehe ich gerade? Und da gilt das Gleiche wie in der Arbeit. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist nicht so wie davor. Das muss ich fühlen und herausfinden, ja. Und dann kann ich das gut ansprechen, ja. Und darum sind sogar zum Beispiel Reha-Einrichtungen ganz toll, weil da kann man das auch mit Feedback wirklich trainieren und schauen, wo stehe ich gerade und kriegt man Tipps, wie kann ich das auch dann zu Hause umsetzen. Und darum ist dieser Kontakt dort einmal, das zu generieren, so wertvoll. Ja? Und das nehme ich dann mit nach Hause.
Genau. Also letztendlich ist jeder Sport gesund, der Ihnen Freude macht.
Genau.
Und wichtig ist aber, wenn der Alltag wieder da ist, dass man schaut, wie kann ich eine Zeit für Sport in den Alltag integrieren, ohne dass es mich stresst. Ne? Da sind wir wieder beim Thema. So ist es. Und dass es auch mal sein darf, dass man es einmal ein oder zwei Tage nicht schafft, wenn irgendwas anderes vordergründig ist, ohne dass gleich etwas passiert und man Angst haben muss, dass man jetzt vielleicht wieder krank wird. Also das finde ich auch mal ganz wichtig.
Genau.
Ja. Wir bieten ja zum Beispiel, ich habe heute Nachmittag, haben wir wieder gemeinsames Gehen gehabt. Mhm. Das ist jetzt nicht Sport, wo wir laufen oder walken, sondern wir bieten 14-tägig ein gemeinsames Gehen an, vor allem für Patientinnen, die vielleicht sagen, ich bin alleine, das gefreut mich nicht, der innere Schweinehund ist so stark, ich habe keine Motivation alleine und deswegen sind wir da und gehen gemeinsam und das macht wirklich immer sehr viel Freude an der Donau und wir orientieren uns immer an der Person, die gerade aus welchen Gründen auch immer am langsamsten ist und es macht immer Spaß und Freude und manchmal sind wir auch ganz schnell unterwegs. Also auch sowas, dass man vielleicht auch jemanden findet, der das mit einem macht, das kann ganz, ganz nett und anregend sein, wenn man allein keine Lust hat. Genau. Dass man das gut integriert in den Alltag.
Ganz genau. Da kommt der soziale Aspekt dazu. Es kommen die Gespräche dann dazu in der Gruppe, der Austausch.
Ja.
So wertvoll. Ja?
Ja.
Und gekoppelt mit der Bewegung in der Natur.
In der Natur, genau.
Das ist nämlich auch ganz
wichtig.
Genau.
Und heute mit wunderschönem Sonnenschein und Donau und Vogelgezwitscher. Also es war wirklich, wirklich schön.
Und diese bewusste Wahrnehmung, was passiert da, die Sinne bewusst zu nutzen, ist extrem wertvoll.
Mhm.
Genau. Das ist der Punkt. Super. Das ist Psychoneurologie.
Ja.
Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir tun ja das eigentlich.
Ja,
nur
ja.
Hat es nicht diesen Namen. Ja?
Okay.
Genau.
Super. Schauen wir.
Genau. Wenn es jetzt nämlich keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde man diesen ganz kurzen interaktiven
Abschnitt machen. Ja, weil es ist Abschnitt eh schon 10 vor 7.
Genau.
Okay.
Zeit läuft.
Ja.
Genau. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe, es funktioniert. So. Okay. Ja, ich hoffe, man kann den Slide jetzt nochmal sehen, wo wir zuerst gestoppt haben, wo ja sehr viel jetzt drinnen war, was wir eigentlich hier schon jetzt gerade gesagt haben auch. Passt das? Ja? Also, Moment. Der ist jetzt nämlich verschwunden. Warte mal. Wo ist das jetzt?
Wir brauchen die
kurz. Ja. Weil das Zoom ist jetzt, ist ich kein Bildschirm freigeben mehr, oder?
Da?
Kommst du mal, Lukas?
Ich glaube, wir brauchen dich. Kurz.
Ja. Ah ja, so geht das. Ja, ja. Jetzt haben wir schon so lange eigentlich durch Covid und es gelingt immer noch nicht. Warte, Ton, genau, es passt. Perfekt. Danke dir. Sehr gut. Danke, ja. Ja. Das ist einfach das jugendliche Alter, das hilft nicht. Ja, danke.
Danke an Lukas Engleder, das ist der Zivildiener der Krebshilfe Oberösterreich, genau. Der uns technisch begleitet.
Sehr schön, danke. So, ja, sieht man es? Passt? Gut. Also Stressreduktion, wir haben ja jetzt schon ganz viel gesagt. Ja. Und wir würden jetzt gerne mit etwas beginnen, und zwar, es gibt ja verschiedenste Sinneseindrücke und Erlebnisse und eine ganz wichtige ist Hören und auch Musik. Und ich lade Sie ein, sich wirklich entspannt in den Stuhl zu setzen, auch die Augen zu schließen. Sie werden jetzt auf dem Slide auch nichts sehen. Und einfach nur einmal zu hören, zu fühlen, was löst es jetzt in mir aus. Vielleicht kennen Sie dieses Lied auch und können sich an irgendwas Spezielles erinnern. Und einfach einmal nur jetzt die nächsten 3 Minuten genießen. Ja, vielleicht haben Sie es erkannt. Das war der Udo Jürgens in seinem letzten Konzert in Zürich, bevor er verstorben ist. Und ich finde, ein sehr emotionales Lied, auch der Text sehr, sehr anspruchsvoll. Und Musik ist auch Schall, das spüren wir. Wir hören es, wir assoziieren, wir fühlen das, auch die Stimmen. Und das sind alles so Dinge, die einen direkten, positiven Einfluss auch auf uns als Mensch haben und auch wunderbar auch vor allem zur Entspannung genutzt werden können. Da gehen wir vielleicht drüber aus Zeitgründen. Jetzt hoffentlich hört man es auch wieder. Ja, sehr gut. Hören wir es? Okay, dann gelingt es vielleicht nicht. Das passt schon. Jetzt, ja genau, sehr gut. Ja, wir haben jetzt erst schon ein bisschen drüber gesprochen. Genau, also einfach auch die Natur wahrzunehmen. Ja? Vogelgezwitscher, Windrauschen, man wird mit Woche, ja, der Wind saust durch den Wald und man hört das. Also das sind so sehr prägende Erlebnisse manchmal auch nicht und werden auch dann wieder assoziiert. Ja? Emotion und Erfahrung, die werden miteinander verknüpft. Und manchmal braucht es gar nicht viel. Es reicht oft, solche Erlebnisse auch zu schaffen. Sie sehen da ein Foto, wo eben der Wunsch auch dieser Patientin war, einfach das so zu erleben. Ja, ist ganz wertvoll. Berührung, da sind wir wieder beim Geruch auch, gerade wenn es Nähe ist. Ja. Unglaublich, was da aus psychoneurologischer Sicht passiert. Es gibt auch da wieder Hormone, Oxytocin. Verändert unsere Hirnfunktionen, unser Verhalten, ist sogar schmerzlindernd. Ja? Ganz viele Effekte. Nur durch Berührung. Humor, Lachen. Ja? Unglaublich wertvoll. Und damit sind wir eigentlich im Thema Zeit und Zeit erleben. Und wenn ich jetzt an Sie mal die Frage stellen würde, naja, was bedeuten diese Begriffe für Sie? Ist es überhaupt Thema? Eigentlich sind wir alle im Zeitstress. Oft, oder? Geht zackig dahin, kaum Pausen, Handy leid, E-Mail blinkt, was auch immer. Das heißt, dass unser Zeiterleben ist eigentlich unglaublich schnell. Das Tempo ist momentan für uns alle sehr viel schnell. Wenn man jetzt aber erkrankt, ändert sich das komplett. Dann sind wir nämlich nicht mehr in der Zukunft, sondern im Jetzt. Und das Tempo wird ganz langsam. Man liegt im Bett, im Krankenhaus und man wartet auf die Visite und es passiert nichts. Man wartet, dann kommt der Physiotherapeut, man wartet wieder. Ganz ein langsames Tempo. Ja. Das heißt also, das Zeiterleben, die Zeitwahrnehmung ändert sich komplett. Das heißt, die Frage wieder zurückgekoppelt, wenn wir sie ehrlich sind. Meist beachten wir bewusst jetzt die Zeit nicht und auch ihr Vergehen nicht. Wenn wir im ständigen Tun sind. Aber in Wirklichkeit ist es extrem wichtig. Es umgibt uns überall, auch in der Sprache. Zeit, Begriff Zeit in Wörtern, ganz häufig auch im Deutschen vor allem. Man kann sich das jetzt in der Physik anschauen, medizinisch anschauen, in der Literatur. Sie kennen sie vielleicht Momo, die Zeitdiebe, oder Waiting for Godot. Wir warten auf den, der kommt und der kommt nicht. Oder Dali, Kunst, die Zeit rinnt. Ja? Also Zeit ist ein großes Thema. Und in der Onkologie, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, diese Zeitdiebe irgendwie hinten anzuhalten und dort zu unterstützen. Ja. Und gleichzeitig unsere Zeit zu gestalten. Und das ist so irgendwo mein letzter Gedanke, ja, dieses Zeitgefühl, diese Zeitwahrnehmung einfach wirklich auch bewusst zu leben. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, gerade in einer so schnellen Zeit, wie wir momentan haben. Gut. Ich weiß nicht, vielleicht sind noch irgendwelche Fragen aufgedacht, die wir abschließend noch schnell beantworten können. Sonst, Moment. Kannst du das? Genau, da gibt es. Da, sag mal. Genau, danke. Da ist der Chat. So. Genau.
Da ist noch eine Frage. Würden Sie sich zutrauen, eine Zahl zu nennen, wie hoch die richtige psychische Einstellung an einer hundertprozentigen Heilung beteiligt sein kann? Schwierige Frage, gell?
Ja, ist deswegen schwierig, weil man es nicht beantworten kann. Ich glaube, das Verhalten, die Einstellung zu verschiedensten Dingen, die Vorerfahrungen und so weiter, gerade dann, wenn ich krank werde, ja, kann man, glaube ich, gar nicht in Zahlen nennen. Aber es ist ein wesentlicher Teil, da hinzuschauen. Und was für den einen gilt, gilt für den anderen nicht. Also diese Individualität ist ganz wichtig. Ich glaube, was die Message ist, also wirklich Belastungsfaktoren zu erkennen, damit auch zu ändern, damit auch die Stressreaktion zu verändern im Positiven. Wichtig ist auch zu wissen, Stressreaktion per se ist nichts Schlimmes. Die gehört zu uns. Ja. Es ist nur die Frage, wenn es anhaltend ist, der Umgang damit. Aber eine Zahl würde man da nicht nennen können und trauen. Genau.
Und es würde ja wieder beinhalten, wenn ich jetzt an die Beratung denke, dass man was falsch machen könnte. Mhm. Und da muss man immer sehr vorsichtig sein, genau. Weil das würde bedeuten, ich bin schuld daran, dass ich vielleicht nicht zu 100% geheilt werde. Genau. Oder geheilt werden kann, weil es nicht geht.
Genau.
Also da muss man sehr vorsichtig sein. Genau. Ja, sonst sind, glaube ich, keine Fragen. Wir sind sehr gut in der Zeit. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich sehe jetzt die Folien nicht, die der Lukas gerade aufbereitet. Ich weiß nicht, ob ich es sehen kann, aber ich glaube, die werden jetzt dann gleich kommen. Ich würde Sie gern noch aufmerksam machen, dass wir heute dieses Webinar, diese Web-Expertise gefilmt haben. Das heißt, wir werden die online stellen. Wir werden schauen, dass wir den einen Namen, der erwähnt wurde, da rausschneiden, dass wir das irgendwie übertönen mit einem Vogelgezwitscher oder so. Wir werden das natürlich so machen. Und das wird innerhalb von ein paar Tagen auf unserer Homepage abrufbar sein, so wie alle anderen Web-Expertisen. Und Sie können das in Ruhe noch einmal nachhören. Und Sie sehen da jetzt auch unsere E-Mail-Adresse, wie Sie Kontakt aufnehmen können zu uns. Sie finden auch Telefonnummer, alles, von allen Beratern auch die Diensthandynummern. Ich möchte Sie gern aufmerksam machen auf unsere nächste Veranstaltung, unsere nächste Web-Expertise, die schon am Dienstag, den 14. Juni stattfinden wird, zum Thema Strahlentherapie. Und weitere Veranstaltungen, die wir jetzt im Mai noch haben. Und zwar haben wir eine Entspannungsgruppe am 18. Mai und ein Online-Yoga am 20. Mai. Und bitte für alle Veranstaltungen immer verlässlich bei uns anmelden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten Folien. Dann möchte ich mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich beim Herrn Dr. Hutterer bedanken, der trotz eines, nehme ich an, schon recht langen Arbeitstages heute die Zeit gefunden hat, dieses Webinar zu halten und jetzt hoffentlich noch Zeit hat, was Gutes für sich zu tun, irgendwas Schönes. Und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben, bitte nicht scheuen, melden Sie sich bei uns bei der Krebshilfe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen, dass Sie heute noch sich Zeit nehmen, etwas Gutes für sich selbst zu tun. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
Auch von mir. Schönen Abend. Vielen Dank.